Gain versus ISO. Das ist ein Audio-Podcast rund um das Thema Videoproduktion mit Bernd Gareis. Er ist Kameramann und Kolorist und mein Name ist Markus Wallay. Ich bin VJ und Medientrainer. Und in dieser dritten Folge unseres Podcasts geht es um Kameramodi von Custom bis RAW, hauptsächlich auch über LOG. In LOG zu drehen ist ja gerade super in. Jeder will diesen cinematischen Look und dafür braucht man zum LOG dann noch ein LUT. Und das Ganze ist auch etwas komplex an sich. Deswegen klären wir euch auf, wann es sinnvoll ist, in einem Custom-Profil zu drehen, welche Vor- und Nachteile LOG mit sich bringt und warum RAW so umständlich zu handeln ist, wobei es doch fürs Bild eigentlich die beste Option ist. Bevor wir aber loslegen, möchte Bernd noch was klarstellen.
Ich habe mich, nennen wir es, missverständlich eventuell ausgedrückt, deshalb stelle ich das nochmal klar. Letzte Folge.
Da ging es um Belichtung.
Ich habe etwas von Sensorschichten irgendwas missverständlich formuliert, dass man sich entscheidet, andere Schichten des Sensors zu nehmen. Ich meine damit natürlich, der Sensor bildet einen Blendenumfang ab und man hat eine Art Fenster, das man hin und her schiebt. Das ist jetzt verständlich, oder?
Genau, und es ging darum, Sensoren rauschen und dann kann man das Rauschen irgendwie rauslassen aus dem Bild.
Gleich einen Cliffhanger, umgekehrte Richtung in die letzte Folge. Wer jetzt, weil er erst jetzt in unseren Podcast einsteigt, die neueste Folge anhört, sorry, letzte Folge ging um Belichtung. Da kurz reinhören, da hört man dann auch meinen Fauxpas.
Naja, also je nachdem. Du hast es richtig sagen wollen, aber vielleicht kam es nicht so richtig.
Wir wurden kritisiert und vielen Dank für diesen Hinweis.
Heute geht es um Aufnahmemodi.
Wir würden das sogar LOG nennen. Ne? LOG ist der heiße Scheiß gerade.
Ja, will jeder haben in einer neuen Kamera, wenn er kauft. Es gibt ja auch noch RAW-Aufnahmen, da reden wir vielleicht auch noch kurz drüber. Und Aufnahmen, wo ich nicht im LOG drehe, so Custom.
Genau, wie drehst du normalerweise?
Ich als VJ, der viel mit DSLRs dreht, aber auch mit so Henkel-Kameras, ich drehe je nachdem.
Dich immer alles offen lassen.
Ja, wenn ich viel Zeit habe, danach auch Color Grading zu machen und dass es auch eine hochwertige Produktion ist, dann versuche ich auch in LOG zu drehen. Wenn ich weiß, ich mache nur einen kurzen Aufsager irgendwo, der bei Facebook am Ende landet und es muss schnell gehen und ich schneide es vielleicht auch gar nicht selber, dann habe ich mehr Kontrolle über mein Endbild, wenn ich so ein Custom-Profil mir schnappe und da ein bisschen vielleicht drehe, ein bisschen mehr Schärfe rein, ein bisschen Sättigung raus oder Kontrast hier noch ein bisschen. Also ich habe in meiner Kamera verschiedene Profile und entscheide mich, je nachdem, was ich zu drehen habe, nehme ich das, was schon super aussieht, nämlich das, was schon ganz gut aussieht und man muss nur noch ein bisschen dran schrauben und es sieht super aus. Oder nehme ich eins, das ganz schlimm ausschaut, wenn ich gedreht habe und ich muss da ordentlich dran schrauben und kann dann auch ordentlich dran schrauben, damit es richtig, richtig toll aussieht. Das wäre dann LOG.
Es muss uns klar sein, wir müssen nach wie vor in dieses REC 709, also Recommendation 709, Fenster hinein.
Das ist der Standard, wie Bilder auch im Fernseher aussehen.
Wie sie übertragen werden. Darauf hat man sich geeinigt.
Das ist halt gut
aussieht. Das sind 8 Blenden. Jetzt will ich aber mehr abbilden, weil mein Sensor kann mehr. Also hat man sich gesagt, wie kriegen wir das in diese Datei rein? Eine LOG-Datei ist nicht größer als die vergleichbare Out-of-the-Box-Datei, also als die fertige Datei. Also die Datenmenge bleibt gleich, die gibt ja der Codec vor. Und die Bitrate. Also das heißt, wir haben da nicht mehr Bildinformationen drin. Also hat man sich irgendwann überlegt, wo können wir sparen? Und wo kann man am meisten sparen, ist natürlich, was in Schwarz unten absäuft, ja, weil da verliert man sowieso Farbe. Und was total ins Weiß geht, weil auch da ist die Farbe nicht mehr so
also
wichtig.
Oben unten.
Oben unten.
Ist verzichtbar.
Verzichtbarer. Das oberste Ende ist die letzte, wenn die noch abbildbar ist. Ach komm, da lassen wir richtig, da bilden wir nur noch 10% der Farben ab. Und unten, was ganz, ganz schwarz ist, wo der Chip eh so rauscht, dass das wirklich nur komplett Wahnsinnige und Verzweifelte nehmen, da lassen wir das meiste auch weg, weil die sind froh, dass man überhaupt was sieht. Ja, das ist, da muss es nicht so farbecht sein. Das merkt man auch bei der Farbkorrektur. Wenn man in diese absoluten Grenzbereiche geht, da ist nicht mehr so viel zu machen, aber man ist ja froh, dass man es überhaupt retten kann. Und das wird also sozusagen von den Daten runtergerechnet und dann in eine Kurve reingepresst. Das heißt, die Mitten werden das wichtige Bild, wo die Gesichter sind, wo die Informationen sind, wo das ist, was wir eigentlich sehen wollen. Das wird noch verhältnismäßig realistisch und neutral mit fast allen Werten abgebildet, aber oben unten wird immer weiter komprimiert. Das wird dann in ein Bild zusammengestaucht, nicht mit zu viel Sättigung, eher mit zu wenig Sättigung. Ein bisschen gräulich sieht das aus, damit wir möglichst maximale Reserven haben, weil dieses Bild ist nicht gedacht, um fertig genommen zu werden bei Log, sondern dieses Bild muss in eine Post-Production rein. Ist das verständlich, Daniel?
Ja, das war jetzt, ich bin
du sehr bist zufrieden.
Ich bin sehr zufrieden. Nee.
Ja. Nachteil Log ist, das schaut natürlich übel aus. Ja? Ich drehe Log, dann kommt der Kunde rein und sagt, mein Gott, was habt ihr da gedreht? Deshalb funktionieren viele Schnittsysteme so, der Avid zum Beispiel hat das automatisch, der erkennt in den Metatext, das ist ein Log, und dann hat der oft im System schon eine LUT-Datei.
Ist LUT. Beim Final Cut auch.
Genau. Das Premiere?
Premiere auch.
Lookup Table. Das kommt ursprünglich, hat man es entwickelt, um Monitore miteinander, die ein bisschen anders ausschauen, dass die alle gleich ausschauen. Ein Lookup Table ist nichts anderes als eine Zahlendatei.
Das
ist ein
ziemlich dummes Ding. Der weiß, was kommt und weiß, wie viel er dazu packen muss, damit es
also, gut aussieht. Wenn man in diese LUT-Datei, in diese Log-Datei reinschaut, dann sieht man ja, das sieht ein bisschen flau aus. Und da weiß er, dieses flaue, ziemlich gräuliche, helle Rot ist eigentlich gedacht als dunkles, sattes Rot. Das wird ganz starr übersetzt. Hat den Nachteil, wenn ich dieses Rot falsch belichtet habe, also das Log falsch belichtet habe, was ich ja kann, ich darf es ja ein bisschen mehr, ein bisschen weniger belichten, dann weiß das mein LUT nicht. Ja, das LUT sucht ja genau nach diesem wirklich grauen, langweiligen...
Es nimmt genau den Wert.
Genau den Wert. Und wenn das da nicht ist, dann nimmt es den auch nicht. Dann habe ich diesen Rotwert nicht. Das heißt, ich muss so ein LUT oft vorher korrigieren, sonst ist das weg.
Also in der Praxis sieht es so aus, ich habe mein gedrehtes Log-Material, ich nehme eine Farbkorrekturebene, ziehe da nochmal ein bisschen die Helligkeit.
Vorher, genau.
Genau, vor, bevor ich dieses LUT drauflege. Also ich habe eine Farbkorrekturebene, wo ich nur über die Helligkeiten
das so ein bisschen angleichen, damit es genau mundgerecht für
und
dieses
LUT. Und dann lege ich das LUT drauf und dann schaut es gut aus.
Bisschen wie so ein Koffer am Flughafen, wo man genau in dieses Maß rein muss. Wenn der Koffer auch nur ein bisschen an einer Seite übersteht, darf man es nicht mitnehmen.
Und wenn es blöd aussieht, weil das irgendwie dann zu überstrahlt ist oder sowas, dann hilft es sehr oft, einfach nochmal vor dem LUT an der Helligkeit zu drehen.
Ein bisschen runter zu drehen.
Und dann sieht es wieder gut aus.
Oder ein bisschen hoch, weil natürlich auch das LUT beschließt, ab dem und dem Grauwert ist es schwarz. Hm. Da habe ich Informationen schon noch drunter. Aber das LUT sagt, ab da ist abgeschnitten schwarz. Will ich das da drunter sehen, muss ich es vorher über diese eine Brücke drüber heben, dann sieht es das LUT auch. Weil das Problem ist, dass das LUT destruktiv arbeitet. Das heißt, wenn das LUT erstmal beschlossen ist, das ist schwarz, kann ich es danach in der Farbkorrektur nicht mehr holen. Obwohl es im Originalmaterial drin ist.
Und ganz wichtig, für jedes Log, also es gibt Sony Log, Panasonic Log, Canon Log, alle Kameras haben ihr eigenes Log.
Es gibt welche, die sind ähnlich.
Ja, aber man braucht immer genau das LUT
im zu dem passenden
Log.
Auch so Programme wie FilmConvert machen eigentlich nichts anderes als ein LUT drauf.
Da muss ich ja auch auswählen, welche Kamera hat das geliefert, das Bild, mit welchen Custom Settings oder wie auch immer. Und dann
macht's aber nicht vergessen, wenn man unterhalb dieser Grenze ist oder überhalb dieser Grenze ist, und es ist weiß und schwarz und man grenzt sich wieder, egal was im Originalmaterial ist.
Mir ist noch eingefallen, LUTs kann ich mir auch in die Kamera reinladen. Ich habe jetzt auch einen Monitor, da kann ich auch LUTs reinladen.
Genau.
Damit ich beim Drehen nicht dieses ausgewaschene, langweilige, fade Bild sehe, sondern schon
je nachdem, mit Look. Je nachdem, was die Kamera kann, ist das Belichten von LUT eine Herausforderung.
Ich habe ja an meiner DSLR einen externen Monitor, die Blackmagic Monitore. Mhm. Und da kann man seit einem Update, kann ich mir jedes LUT, was ich habe, richtig reinladen. Und dann sehe ich praktisch das, was ich im Schnittprogramm am Ende sehen würde, direkt beim Dreh im Monitor.
Das ist, glaube ich, auch der Weg, wie man am besten belichtet. Die FS7 kann das in den Suchermonitor rein. Man kann auch ein LUT theoretisch reinbacken. Also, dass man gleich fertig ein LUT in die Kamera lädt und auf dem dreht. Das würde ich aber nicht empfehlen, weil der eigentliche Sinn von Log-Drehen ist ja, dass man danach noch maximale Möglichkeiten hat. Das ist zum Beispiel so, dass Netflix, ich habe da vor kurzem die Specs gesehen, die fangen ja auch immer mehr in Europa zu produzieren. Das heißt, man hat da immer so ein Auge drauf. Was machen die denn? Die lassen zum Beispiel eine FS7 zu, bestehen immer drauf, dass man S-Log dreht. Der ganze Schnitt findet in Log statt. Das Schnittsystem tut ja sozusagen ein Preview-LUT drauf, damit der Redakteur, der es anschaut, keinen Föhn kriegt und sagt, wie schaut das denn aus? Um Gottes Willen, wir müssen alles neu drehen, sondern dass das halbwegs amtlich ausschaut. Und dann geht es am Ende in die Farbkorrektur. Netflix selber will aber auch die S-Log-Variante haben. Ganz einfach aus dem Grund, gerade in Richtung Doku. Wir machen zwar einen ganz tollen Look, der jetzt in ist. Und Looks sind auch ein bisschen Moden unterworfen. Das heißt, was jetzt in ist, da wird man in 10 Jahren sagen, ah, das muss um 2017 gedreht worden sein. Na, dieser Instagram-Look, das macht man ja schon lang nicht mehr. Wir haben jetzt knallige Farben oder alles grün oder wir wissen es noch nicht. Ja. Dann habe ich das, wenn ich das reingebacken habe und das S-Log habe, ein Riesenproblem, das kriege ich meistens nicht mehr raus, weil ich bin ja spätestens beim Endprodukt auf 8-Bit, ja, da habe ich keine Reserven drin. Das ist bei 256 Farben. Also lege ich noch die S-Log-Variante ab und kann dann selbst jetzt schon, die eine Doku ist Orange and Teal, farbig, Blockbuster, und die andere, wo ich nur ein paar Szenen haben will, weil das, was du gedreht hast, sind tolle Außenaufnahmen von New York. Ja? Das will ich aber in meine völlig entsättigte Boxer-Doku auch mit reinschneiden. Dann würde das andere gar nicht reinpassen. Mit S-Log haben wir nichts beschlossen.
Ja.
Man wird wahrscheinlich, wenn man die nebeneinander sieht, gar nicht glauben, dass das vom selben Kameramann zur selben Zeit gedreht wurde. Mhm. Weißt du, kann komplett anders ausschauen. Und das ist der eigentliche Sinn von Log. Wir benutzen es oft, wenn wir Konzerte zusammen drehen, dass wir Kameras matchen. Ja, das ist, da haben wir sehr unterschiedliche. Markus kommt dann mit seinen, keine Ahnung, GH, was auch immer. Das ist.
Aber ein Konzert hatten wir oder eine Show, da hattest du die FS7 dabei, wir hatten die Blackmagic Pocket dabei, eine Blackmagic 2K, glaube ich.
2,5K, genau,
die erste. Und eine GH4. Wir haben gedreht, du hast das ganze Material gekriegt, wir haben nicht auf Log gedreht, glaube ich, oder?
Wir haben Log gedreht, ja. Doch.
Ein Kollege von mir hat es geschnitten, ich selber nicht. Du hast es aber vor dem Schnitt alles hingezogen, dass es gleich ist.
Ja. Und
der Kollege hat dann in der Farbkorrektur auch gar nichts mehr eigentlich gemacht.
Ich habe die Farbkorrektur
gemacht. Praktisch auf das Rohmaterial, bevor es in den Schnitt ging.
Und auch da war das größte Problem, wir hatten Billo, LED-Lampen im Hintergrund, blau und so weiter, die zum Teil auf die Gesichter ausgestrahlt haben, und da ist Holland immer verloren. Das habe ich in der Tat anfangs auch mit Latz probiert und bin dann auch davon abgekommen. Und das ging mir noch bei 2 anderen Konzerten so mit Latz. Irgendwann ist man in der Sackgasse und dann lässt man das. Ich will jetzt nicht jemanden Latz weg ausreden. Ich drehe draußen, ich habe keine extremen Lichtquellen, sind Latz wunderbar. Kann man nicht. Ich grade nur noch selber. Ich nehme mir eine Gradationskurve, ich schiebe mir die Farben ein bisschen hin und her. Schaut meistens sogar besser aus.
Aber worauf ich raus wollte, obwohl die Kameras dann matchen, finde ich persönlich, schauen die Kameras immer noch anders aus. Aber es ist eher so ein Feeling-Ding, ich könnte es jetzt nicht beschreiben.
Ja, es ist jetzt auch schon über ein Jahr her, ich bin noch besser geworden im Matchen. Es gibt eine Produktion, die zeige ich dir, da wirst du es nicht mehr erkennen. Das ist, die Kritik ist angekommen.
Nein, das war keine Kritik an deinen Fähigkeiten, sondern ich finde schon, Kameras haben halt ein eigenes Feeling. Die können gematcht sein, wie sie wollen.
Selbst Kameras vom selben Hersteller
sehen
zum Teil anders aus.
So ein bisschen sieht man es immer irgendwo in den Nuancen, sage ich jetzt mal.
Raw fehlt uns noch.
Ich überlege gerade, ob uns noch was anderes fehlt. Haben wir über 10-Bit schon gesprochen und 8-Bit?
Ich persönlich, das ist ein Glaubenskrieg.
Ja? Also jetzt geht es um die Auflösung. Die Auflösung
der Graustufen.
Der Graustufen.
Und Farbstufen. Also ja. 8-Bit sind 256 Graustufen.
Also Unterschiede.
Unterschiede.
Und das ist natürlich nicht so viele im Vergleich zu 10-Bit, wo ich 1024 habe.
Genau.
Da bin ich viel feiner in der Auflösung, kann ab natürlich viel mehr.
Und dann gibt es das sogenannte Banding. Das ist das, was wir kennen, wenn man diese Stufen sieht, ja, wo alle durchdrehen. Und weil das sofort künstlich ausschaut, das liegt daran, dass in den Unterschieden nicht genug Graustufen vorhanden waren, um das wirklich aufzulösen.
Wenn ich jetzt 8-Bit drehe.
Wenn ich 8-Bit drehe. Gibt es selbst bei 10-Bit, wenn es ganz, also irgendwann ist auch da die Grenze erreicht. Vor allem bei sehr hell, sehr dunkel. Bei sehr hell reden wir ja normalerweise vom Himmel. Und wie wir vorher gesagt haben, bei Log werden ja die hellen Stellen komprimiert, weil man gesagt hat, da schaut man eh nicht so genau hin. Ja? Wenn ich jetzt aber einen Himmel habe mit sehr komplexen Blau, sehr hellen Blaustufen und Wolken, und es wird dann zu sehr runterkomprimiert, ja? Dann, ich habe ja wie gesagt viermal so viele Graustufen wie das Endprodukt, weil ich von 1024 auf 256 runtergehe. Aber wenn ich in diesen 1024 Graustufen, weil ich im oberen Bereich bin, der hochkomprimiert ist, unter diese 256 Graustufen falle, ja, weil ich da drunter komme, weil es nicht mehr reicht, dann kann ich auch selbst ein Banding bei 10 Bit haben. Deshalb kann man auch 12 oder 14 oder 16 Bit Kameras haben. Da wird es natürlich immer weniger und teurer.
Aber du sagst, wenn man Log dreht, sollten es schon die 10 Bit sein.
Ist meine Überzeugung.
Technisch macht das natürlich auch wirklich.
Wenn man das nachrechnet, macht es Sinn. Ja. Natürlich ist es immer fraglich, weil also C300 kann nur 8 Bit. Mhm. Ich habe mit der Phantom 4 Pro gedreht. Da ist auf der H265 Codec Log, das schaut okay aus.
8 Bit.
Auch 8 Bit, ja. Aber man muss wissen, es geht nicht viel.
Ich habe auch schon viel mit 8 Bit Kameras, mit der GH4 zum Beispiel, V-Log gedreht. Das ist das Log von Panasonic.
Ja.
Und ich finde, klar, technisch macht das jetzt nicht so viel Sinn vielleicht, aber es sieht trotzdem anders aus.
Du hast eine andere Kontrastzeichnung,
ja, logischerweise. Es sieht halt anders aus, als wenn ich nicht auf Log gedreht hätte. Von dem her ist es für den Look schon ein Mehrgewinn, ob das dann technisch halt sinnvoll ist oder nicht. Ist das egal, das schaut halt schöner aus.
Außerdem das Set, an dem du, glaube ich, arbeitest, ist ja kontrollierbar, ist ja eingeleuchtet. Da kann das schon gut funktionieren. Aber prinzipiell würde ich sagen, ab 10 Bit.
Mehr ist immer besser. So.
Genau. Wenn man jetzt wirklich den Daten-Overkill haben will, jetzt will ich mein RAW loswerden. Ja, das ist
RAW ist der noch bessere Modus.
Genau, nicht, dass ich da ständig drauf drehe. Das mache ich äußerst selten, weil die Datenmenge erschlägt
einen. Kennt man beim Fotobereich?
Das ist also in meiner Blackmagic 4K tue ich immer 500 GB SSDs und ich glaube, da passt eine Stunde oder sowas. Also jetzt, da bin ich jetzt wieder. Da kann mir wieder jemand schimpfen und sagen: Nein, das sind zwei, aber also es ist unglaublich wenig. Es müssen total schnelle SSDs sein. Der Nachteil ist auch, danach kann das niemand anschauen. Ja. Also ich kann das in kein Schnittsystem laden. Die verarbeiten das nicht. A, weil die Festplatten nicht schnell genug sind. B, weil die Schnittsysteme nicht ausgelegt sind dafür. Das heißt, ich muss das. Also der beste RAW-Workflow ist eigentlich, ich lade das ins Resolve. Ich mache Proxy-Dateien. Die Proxy-Dateien werden geschnitten, dann werden die Proxy-Dateien relinked und diese Proxy-Dateien relinked greifen dann wieder auf die RAW-Dateien dazu. Wenn da einer Mist baut zwischendrin, hat man richtig viel Stress.
Das ist jetzt nicht der Handtaschen-Workflow, sage ich mal. Da muss man sich Zeit nehmen und muss die ganzen Sachen haben, die Software und
die Platten. Dafür jetzt kommen die Vorteile. Ja. RAW ist halt super geil. Also ich kriege ja alle Daten, die der Chip liefert, uninterpretiert. Da wird nicht zwischendrin encodiert. Das heißt, ich kriege vom Chip alles geliefert, was der Chip hat. Ich kann den Weißabgleich im Nachhinein machen. Also wenn der Chip die Möglichkeit hat, irgendetwas abzubilden, habe ich die Möglichkeit, es danach aus dem Material rauszuquetschen.
Also es ist noch nichts entschieden bei RAW.
Man muss die Blende schon noch einstellen, aber nicht mehr so genau.
Scharf sollte es auch sein.
Aber den Weißabgleich, der Weißabgleich wird nur fürs Vorschaubild eingestellt. Das ist, man kann danach noch alles damit machen, man hat den vollen Zugriff, man kann die maximale Kreativität entfalten. Das ist schon toll.
Ich kenne ein RAW-Bild, das hast du mir auch mal gezeigt. Ich werde den Link auch posten in den Shownotes.
Genau, das war eine Show, die wir gemacht haben, die unglaubliche Geschichte von Milky Chance. Da sind 60-70% von mir, der ganze New York Teil. Da waren wir mit Milky Chance auf der Long Island Ferry. Da hängt in dieser riesigen, in dem Schiff innen drin hängt eine kleine Neonröhre. Draußen, taghell. Die sitzen an dem Fenster, kriegen also praktisch kein Licht. Es gibt gar kein Licht. Sie schauen raus und hinter ihnen fährt die Freiheitsstatue vorbei.
Und du hattest auch kein Licht dabei.
Wir hatten kein Licht dabei, weil sollte nicht so auffällig sein, was wir da drehen. Und mit RAW konnte man das noch hindrehen. Das sieht aus wie ein HDR-Bild. Sieht meiner Meinung nach total toll aus. War nur zu machen mit RAW. Mit Log, mit allem wäre das nicht zu machen. Toi, 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 Blackmagic. Die Pocket, also für die Möglichkeiten und die Größe wirklich, wirklich toll.
Den Link gibt es in den Shownotes und ich versuche auch die Zeit rauszuschreiben, sonst muss man sich alles anschauen. Was sich aber auch rentiert, weil es ist eine schöne Folge geworden.
Absolut.
Und sehr schöne Bilder dabei. RAW, bevor wir zusammenfassen, wo macht es wirklich Sinn?
High-End-Werbung. Also in RAW fällt es mir halt wesentlich leichter, wenn ich einen Kunden habe, der sagt, können wir das Auto nicht grün machen. Ja, und weil da habe ich ja den maximalen Zugriff auf die Daten, mehr geht nicht, dann dem Auto und nur dem Auto maskiert einen Grünstich zu geben. Dafür ist es wunderbar. Ein Kollege von mir macht Footage-Material für Getty. Der hat mich wahnsinnig genannt, dass ich nicht RAW immer drehe. Der dreht nur auf RAW. Also es gibt auch andere Glaubensrichtungen, für den ist Log wirklich schon so. Und er kommt auch mit ProRes HQ. Das ist doch nur ein Abgabeformat. Darauf dreht man doch nicht. Der ist sozusagen. Der
dreht aber auch andere Sachen dann.
Der dreht auf andere Sachen. Der kommt aus der Automobilwerbung und so. Den werden wir auch mal einladen, ob er ein Gast bei uns ist. Den habe ich schon gefragt, der hat auch Lust. Der öffnet ganz andere Blickwinkel und der schwört absolut auf RAW. Der ist. Also dagegen bin ich wirklich der Pausenfüller von dem, was man macht. Und wie gesagt, ich kann RAW nur empfehlen, man sollte es mal ausprobiert haben, um zu wissen, was geht.
Und bei diesem New York Shot, du hast dann für diese eine Einstellung auf der Fähre in RAW gewechselt, den Rest halt.
Ich habe die ganze Sequenz in RAW gedreht, weil ich wusste, dass kein Licht und schwierig. Ja.
Aber ansonsten alles andere nicht.
Alles andere ist nicht RAW. Nein, weil das ist ja auf die Pocket dreht ja auf SD-Karten. Das ist vom Umfang her gar nicht zu handeln. Das ist völlig unmöglich.
Fassen wir zusammen, RAW ist super, aber aufwendig.
Absolut.
Fängt schon beim Speicher in der Kamera an und in der Postproduktion sowieso. Log ist so das Zwischending zwischen so Custom-Sachen und RAW.
Also kann man schon viel machen. Dokus, History Channel, Lash Cosmos, Terra X ist alles Log gedreht.
Auch Netflix will Log.
Genau.
Und die Custom-Dinger sind halt einfach die schnellsten. Also das ist out of the box, out of the camera. Man nimmt es, kann es sofort schneiden. Es
will sich auch nicht jeder mit Farbkultur auseinandersetzen. Ja. Das ist halt, und ich sag mal, mit einem LUT-Workflow kann mehr schief gehen als out of the box. Und wenn man so haben wir früher ja auch gearbeitet, also Digibeta-Zeiten oder so, das ist als noch nicht so viel korrigiert. Farbkorrektur gibt es ja noch gar nicht so lange. Wenn man es schafft, sich ein tolles Profil in der Kamera zu programmieren und vor allem, wenn man 8-Bit ist, dann ist es meine Meinung schlauer, ein gutes 8-Bit-Bild zu haben, womit dem man schon zufrieden ist, dass man so schneiden kann. Das ist A, schneller, viel weniger Risiko und man weiß, wie es danach ausschaut. Weil selbst ein Monitor, der ein LUT drüber legt, 1000%ig stimmt das natürlich nicht.
Würdest du dann sagen, das höre ich so ein bisschen raus, Vorsicht vor diesem Log-Wahn, jeder will Log drehen und tolle filmische Looks kreieren, sondern lieber...
Log heißt, beschäftige dich mit Farbkorrektur intensiv. Log heißt nicht, tu ein LUT drüber und fertig. Das geht meistens schief. Kann 5 Schüsse gut gehen und dann sind 3 falsch belichtet leicht und dann schaut es blöd aus. Allerdings, wenn man sich mit Farbkorrektur beschäftigt, sich da auskennt, sich da reinarbeitet, hat Log natürlich unendlich mehr Vorteile. Nur man beschäftigt sich halt mit demselben Filmmaterial viel, viel länger, bevor man es abgeben kann. Ja? Wenn man einen Videopodcast macht und jeden Tag eine Folge abliefern will, dann wird man keine Lust haben, nochmal 2 Stunden zu graden.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Wunderbar.
Farbkorrektur beschäftigen wir uns auch mal ausführlich in mindestens einer Folge.
Sehr gerne. Meine große Leidenschaft, ja, Farbkorrektur.
Das wird auch sehr spannend. Freue ich mich schon drauf. Das war Game versus ISO. Drehen, reden, schneiden. Wir freuen uns sehr über Feedback, über Bewertungen und am meisten über viele Sterne, wo auch immer ihr diesen Podcast gehört oder abonniert habt. Checkt auch mal filmpragmatiker.de, da findet ihr mehr zu Bernd. vj-coach.de ist meine Webseite. Und checkt auch auf jeden Fall mal die Shownotes zu dem Podcast, da findet ihr die angesprochenen Links. In der nächsten Folge geht's um Ton. Wir hoffen, wir hören uns wieder.